Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, geschätzte Bäcker, willkommen zur neuesten Magazinfolge. Die entstand immer noch im eher ereignislosen Sommerloch, das mit der Gamescom und den vielen Releases im August dann aber wirklich langsam vorbei sein sollte. Ich habe wieder jede Menge interessanter Meldungen aus der Welt der Spiele zusammengetragen. Da lassen etwa deutsche YouTuber ihre eigenen Spielideen entwickeln. Da wird doch tatsächlich die Alpha 3.0 von Star Citizen verschoben. AMD bringt neue Grafikkarten. Shroud of the Avatar findet in Deutschland seinen Publisher. Dota 2 wird einsteigerfreundlicher. Mir fallen neue Genres bei Steam auf. Wir schauen uns einige Zahlen und Release-Termine an und dann war es das auch schon mit dem Magazin. Ach gut, dass ich das alles gleich nochmal aufsage, nur mit sehr viel mehr Worten. Los geht's! YouTuber Gronkh und Sarrazar produzieren Survival-Spiel. Die bekannten deutschen YouTuber Erik Range und Valentin Ramel, besser bekannt als Gronkh und Sarrazar, werden mit Valnir Rogue eine eigene Spielidee umsetzen, die sie wohl bereits 2013 hatten. Sonderlich originell ist die allerdings nicht. Valnir Rogue ist eine Online-Rollenspiel-Survival-Sandbox, ähnlich also Spielen wie Ark, Rust oder DayZ. Nur eben mit einem Fantasy-Ensemble aus Drachen, Elfen und Zwergen. Freilich gibt es auch viel Crafting. Entwickelt wird das Spiel von der Kölner Encurio GmbH. Die Internet-, Cloud- und Marketingagentur gehört Sebastian Ramel, dem Bruder von Valentin Ramel, aka Sarrazar. Aktuell gibt es zum Spiel nur einige Bilder, Beschreibungen, ein Devlog sowie einen kurzen Trailer. Die Gameplay-Premiere soll Valnir Rogue auf der diesjährigen Gamescom feiern. Ob es gut wird? Schwer zu sagen. Das Genre ist hart umkämpft, der Entwickler unbekannt, aber dafür ist das Genre ideal für YouTube geeignet und das Influencer-Duo bringt viel Marketing-Power und sein eigenes Millionenpublikum mit. Das half allerdings ihrem ersten Projekt nicht viel, denn Sarrazar und Gronkh haben bereits 2015 in Kooperation mit dem YouTuber Sergeant Rumpel die Entwicklung des Dungeon-Crawlers Looter Kings verkündet. Für die Arbeiten wurde die Looter Kings GmbH gegründet, das Spiel ist seit knapp einem Jahr in Steams Early Access Programm. Und naja, laut Steam Spy griffen trotz über 1 Million Views der ersten Let's Play-Folge bislang nur etwa 10.000 Spieler zu. Ich erinnere mich da auch an das grandios gescheiterte Yogg's Venture, eine Art Adventure-Sandbox mit viel Minecraft-DNS. Das wurde im Mai 2012 vom britischen YouTube-Projekt Yoggscast via Kickstarter angeleiert. $500.000 kamen zusammen, 2 Jahre später war das Projekt gestorben. Ein überforderter Indie-Entwickler, zu ambitionierte Ziele und zu viele Verzögerungen sorgten für das Aus des Spiels. Immerhin, inzwischen hat der Yoggscast erfolgreich sein erstes eigenes Spiel auf Steam veröffentlicht, das deutlich bescheidenere Pixel-Roguelike Cave Blazers. Dann schauen wir uns mal an, wie das Projekt Valnir Rogue für Range und Ramel läuft. Immerhin haben die anderen Genrevertreter ja inzwischen bewiesen, dass eine solche Survival-Sandbox noch lange nicht fertig sein muss, um Erfolg zu haben. Und vielleicht bekommen sie ja sogar noch die Kurve und bauen das Spiel kurzerhand zur Battle-Royale-Sandbox um. Star Citizen Alpha 3.0 erneut verschoben. Zur Gamescom 2016 war die Ansage, dass sie noch im selben Jahr erscheint, dann sollte es der Juni 2017 werden, dann der August und am 28. Juli wurde die Alpha 3.0 von Star Citizen erneut verschoben. Diese Information findet sich auf der Entwicklerwebsite Robert Space Industry, wo der Projektstatus ziemlich detailliert aufgedröselt wird. Die meisten geplanten Alpha-Features sind fertig, doch die Entwickler schreiben dazu, Zitat, diese Woche haben wir mit der Optimierung, dem Polish und der Bugfixing-Phase des 3.0-Feature-Sets begonnen. Weil so viele Inhalte und Funktionen hinzugefügt wurden, haben wir einige Stabilitätsprobleme bemerkt, die wir angehen wollen, bevor wir ein größeres Testpublikum da ranlassen. Die fortschreitenden Arbeiten an neuen Patches System haben uns auch etwas gebremst. Zitat Ende. Die Alpha 3.0 soll nun Anfang September erscheinen, wohl zwischen dem 4. und dem 8. Und natürlich war die Community nicht unbedingt erfreut. Am 30. Juli bezog Cloud Imperiums Director of Player Relations Will Leverett im Community Forum Stellung. Er verteidigt die Verschiebung mit zahlreichen Argumenten. Geschätzte Fertigstellungsdaten ändern sich. Die Alpha 3.0 brachte viele neue Variablen und Herausforderungen mit. Man ziele auf ein bislang nicht angestrebtes Niveau von Polish aus und darüber hinaus sei die Alpha 3.0 deutlich umfangreicher und komplexer als die Version, die man ursprünglich für 2016 geplant hatte. Es stecke keine böse Absicht dahinter, erklärt Leverett. Es bleibt abzuwarten, ob die Alpha 3.0 von Star Citizen nun auch wirklich Anfang September erscheint, ob sie dann auch gut funktioniert und ob wir dieses Jahr noch etwas von der geplanten Singleplayer-Kampagne Squadron 42 zu sehen bekommen. Shroud of the Avatar hat einen Publisher aus München. Wie am 31. Juli bekannt wurde, hat das Crowdfunding-Online-Rollenspiel von Richard Garriott's Studio Portalarium den deutschen Spielehersteller Travian Games als Publishing-Partner gefunden. Nur in den USA wird Portalarium selbst den Vertrieb von Shroud of the Avatar übernehmen. Der Rest der Welt ist die Aufgabe von Travian. Dessen Geschäftsführer Lars Janssen lässt sich in der Pressemitteilung dazu wie folgt zitieren: Portalariums Vision ist unserer sehr ähnlich und wir glauben, dass es der Beginn einer langfristigen Beziehung zwischen unseren beiden Teams ist. Travian hat sich vor etwa einem Jahr bereits die Publishing-Rechte für Crowfall, ebenfalls ein via Kickstarter angestoßenes Online-Rollenspiel, sichern können. Doch wie wir in der Magazin Folge 7 bereits berichteten, scheint Shroud of the Avatar seine Kickstarter-Millionen bereits verbrannt zu haben. Das Spiel ist immer noch nicht fertig, die Fans sind über die Kommunikation des Teams frustriert und eine derzeit laufende Equity-Finanzierungsrunde auf Seed Invest scheint gerade so das Minimalziel von $500,000 erreichen zu können. Was sieht Travian hier also? Wie wird die Kooperation das Spiel vielleicht sogar verändern und wann und in welcher Form wird Shroud of the Avatar nun erscheinen? Garriott und Larsen werden im Rahmen der Gamescom Rede und Antwort stehen, so verspricht es die Pressemitteilung. Freilich habe ich dennoch sofort ein paar Fragen an Travian geschickt, leider bislang ohne Antwort. Warten wir also ab, ob die Gamescom uns einen besseren Eindruck davon verschafft, ob der Travian-Deal ein guter war und was er für die Spieler bedeutet. AMD kündigt Vega-Grafikkarten an mit umstrittenen Bundles. Am Montag stellte der Chiphersteller AMD im Rahmen der Grafikkonferenz SIGGRAPH seine neuen High-End-Grafikkartenserie RX Vega an, die sich mit Nvidias GTX 1070 und GTX 1080 messen sollen. In diesem Segment hatte AMD zuvor keine Marktpräsenz. Insgesamt wird es 4 Modelle geben, das Vega 64 Flaggschiff in einer luftgekühlten und einer schnelleren wassergekühlten Edition, die leicht abgespeckte Vega 56 und die besonders kleine Vega Nano, die erst später kommen wird. Zum Release am 14. August wird es nur Vega 64 und Vega 56 im Einzelhandel geben und das auch nur als luftgekühlte Version, in den USA für $499 respektive $399 vor Mehrwertsteuer. Wer eine limitierte Vega 64 mit silberner Alu-Abdeckung statt schwarzem Plastik will oder eine wassergekühlte, der kann das nur mit Hilfe eines Vega Packs bekommen. Das ist ein um $100 verteuertes Bundle aus der Grafikkarte und 2 Spielen sowie Rabatt angeboten. In den USA und anderen Ländern werden das kommende Wolfenstein 2 sowie das jüngst erschienene Prey sein. In Deutschland gibt's statt Wolfenstein 2 jedoch nur Sniper Elite 4 im Bundle. Dadurch dürften die Bundles nur für all jene spannend sein, die an den damit verbundenen Rabatten interessiert sind. So gewährt AMD $100 Rabatt auf eine Combo aus Ryzen 7 Prozessor und X370 Mainboard sowie $200 Rabatt beim Kauf eines Samsung Gaming Monitors. Im Detail betrachtet ist das nicht der beste Deal. Vom Prozessor Mainboard Bundle etwa ist der Ryzen R7 1700 Prozessor ausgeschlossen, der für den Kunden das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bietet. Auch die für viele Spieler ausreichenden und deutlich billigeren B350 Mainboards sind ausgeschlossen. Die Gamer-Gemeinde fand außerdem schnell heraus, dass der im Monitor-Bundle angebotene Samsung-Monitor C34F791 die für Gamer besonders relevante FreeSync-Funktion von AMD-Grafikkarten nur im Framerate-Bereich von 80 bis 100 korrekt unterstützt. Diese Technik sorgt, korrekt umgesetzt, für eine flüssigere Darstellung auch bei niedrigen und instabilen Bildraten. Dieses spezifische Modell beherrscht dieses Feature besonders schlecht. Da ist es fast schon tröstlich, dass das Monitor-Bundle für Deutschland überhaupt noch nicht angekündigt ist. Auch die Preise für Deutschland sowie die teilnehmenden Händler stehen noch nicht fest. Warten wir also ab, was da passiert. Interessant sind diese Bundles aber dennoch, weil sie konkret einen potenziellen Mehrwert für Spieler darstellen, nicht aber für Kryptowährungsminer. Deren Bedarf an Grafikchips für das Generieren von Bitcoin, Ethereum und Co. haben in den letzten Monaten für eine extrem schlechte Verfügbarkeit und hohe Preise von Grafikkarten gesorgt. Miner benötigen jedoch keine Gaming-Monitore oder Ryzen-Prozessoren, die Bundles sind also gut gemeint, wenn auch etwas unglücklich gemacht. Die Sache zeigt mir außerdem auf, dass ich als Early Adapter von Ryzen schon wieder einen Rabatt verpasse. Denn sollte ich mir Vega kaufen, dann kann ich den Mainboard- und CPU-Rabatt, auch wenn ich dafür qualifiziert wäre, nicht mehr einfordern. Und ich habe bereits eine andere Rabattaktion verpasst. 20 Euro Steam-Guthaben versprachen mir mein Mainboard-Hersteller und AMD beim Vorzeigen der Kaufnachweise. Doch, ich hatte schon vor der Aktion gekauft. Doof. Ich möchte also angesichts der Ankündigungen und des nahen Releases von AMD's AX Vega nochmal darauf hinweisen, dass Hardware Early Adapter einen gehörigen Aufpreis zahlen. Ihnen entgehen oft Rabatte, Bundles und Preissenkungen. Sie nehmen meist jede Kinderkrankheit und massig Software-Updates mit, bis alles gut läuft. Genau wie bei Spielen gilt also auch bei Hardware Vorsicht beim Vorbestellen, Vorsicht beim Kauf am ersten Tag. Man kauft ein ungelegtes Ei, das unter Umständen noch ein wenig im heimischen Brutkasten nachreifen muss, unter Umständen ist es nicht so gut wie erhofft und unter Umständen entgeht einem bares Geld, das man sich hätte sparen können. Wer Reviews liest und später eine informierte Kaufentscheidung trifft, der ist besser dran. Und nein, nicht falsch verstehen. Wer vorbestellt, ist in meinen Augen nicht dumm oder so. Ich habe ja selbst meinen Ryzen-Prozessor am Tag 1 gekauft, weil ich es einfach wollte, trotz der aufgezählten offensichtlichen Nachteile eines solchen Verhaltens. Wer also Spiele oder Hardware vorbestellt, mit dem Wissen und Gewissen, dass er damit ein kleines Risiko eingeht und die ärgerliche Geschäftspraxis der Vorbestellerboni fördert, mein Gott, der soll vorbestellen. Solange er es aufgeklärt und mündig tut, ist mir das recht. Dass man als Vorbesteller aber eben auch Nachteile haben kann, das rufe ich gern mal wieder in Erinnerung. Insbesondere jetzt, wo mit der AMD Threadripper CPU und der Vega Grafikkarte gleich zwei neue Hardware-Plattformen im August erscheinen und das Spiel wird sich mit Intels neuen Coffee Lake-Prozessoren sowie Nvidias kommender Grafikchip-Generation Volta dieses Jahr noch mehrfach wiederholen. Und das war's auch schon mit dem kleinen Hardware-Exkurs, zurück zu Spielethemen. Dota 2 wird einsteigerfreundlicher. Valve stellte am 28. Juli neue Features für sein beliebtes MOBA Dota 2 vor, die sich speziell an Genre-Neueinsteiger richten. So wird die Heldenauswahl für die ersten 25 Matches eines Spielers auf eine von Valve kuratierte Liste von Helden beschränkt, die sich besonders gut für Neulinge eignen. Außerdem gibt es nun eine neue Matchmaking-Funktion, die dafür sorgt, dass neue Spieler gegen Spieler mit besonders hohen Benimm-Scores antreten. Oh ja, jeder Dota 2-Spieler hat einen sogenannten Behavioral Score, den man mit Ragequits, Beleidigungen und unfairen Spiel in den Keller treiben kann. Das Matchmaking gegen brave Spieler soll dafür sorgen, dass Newcomer ihre ersten Spielerfahrungen in einer angenehmen Umgebung machen und dabei auch etwas lernen. Valve verweist außerdem darauf, dass man beim aktuell laufenden Dota 2-Turnier The International auch einen Stream anbietet, deren Moderatoren die Matches speziell für Neulinge erklären. Der Preispool des Turniers steht übrigens aktuell bei knapp 23,5 Millionen Dollar. Das Siegerteam geht mit über 10 Millionen nach Hause. Diese Nachricht finde ich jetzt übrigens auch deshalb interessant, weil ich mich jüngst erst im Mailbag-Podcast mit Jochen und André über toxische Communities und Mittel gegen Frust für neue Spieler unterhalten habe. Und schwupps, schon kommt ein Beispiel um die Ecke spaziert, wobei die Community von Dota 2 nach wie vor ein, naja, zweischneidiges Schwert sein kann. Newbie-Features hin oder her. Neuer Trend auf Steam, Achievement-Spiele. Beim Durchstöbern von Steam auf der Suche nach neuen Releases ist mir ein Trend aufgefallen, sogenannte Achievement Hunter Games. Das sind billige, primitiv zusammengestöpselte Spiele, etwa Jump'n'Runs, Rollenspiele oder Visual Novels, von mir unbekannten Herstellern wie Putilin Industries oder BCH Wave Studio. Diese Spiele tragen teils harmlose Titel wie Runaway, Zap oder Universe and Fire, andere kommen gleich als Achievement Hunter daher oder werden als Bundles mit Titeln wie 30.000 plus Achievements verkauft. Die Masche dieser Spiele ist es, nach einem durchgespielten Level das Spiel einfach laufen zu lassen. Im Sekundentakt trudeln dann Steve-Achievements ein. Für einen geringen Euro- oder Centbetrag können die User also tausende Achievements kaufen. Die haben zwar keinen Wert per se, sie steigern auch den Steam-Level eines Nutzers nicht, aber weil man damit im Profil angeben kann, existiert ein Markt und die Achievement-Spiele bedienen ihn. Manche Titel gestalten die Icons ihrer Achievements sogar als Text- oder Icon-Bausteine, damit die User in ihrem Achievement-Showcase kurze Texte formen können. Je länger ich mich mit diesen Spielen beschäftige, desto mehr wandelte sich da mein Eindruck von den anfänglichen Entsetzen bis hin zur Faszination. Klar, das sind Schrottspiele, die bieten nichts außer Achievements. Sie haben im Spielekatalog von Steam eigentlich nichts zu suchen. Aber ihre Existenz zeigt mir eben auch, wie der Steam-Markt auf die Bedürfnisse seiner User reagiert. Weil es Achievements gibt und weil einige User bereit sind, Centbeträge dafür zu zahlen, kann das für einen Entwickler funktionieren. Manche dieser Spieler wurden bereits über 100.000 Mal verkauft. Angesichts des offensichtlich geringen Entwicklungsaufwands sicherlich eine profitable Nische und Valve kassiert ja auch seine 30%. Ist das jetzt also ein Skandal? Ich finde, nein. Es ist eher ein interessantes Symptom eines extrem populären Stores, dessen User jederzeit die Grenzen des Möglichen und des Erlaubten austesten. Und letztendlich funktioniert hier zumindest Valves Versprechen, dass die Sortieralgorithmen des Shops dafür sorgen, dass man solche Spiele praktisch nicht sieht. Ich habe sie schließlich jetzt erst bei der Recherche für die kommenden Releases entdeckt. Andere waren da schneller. Die GameStar etwa hat das Phänomen bereits im Januar aufgespürt und ein Video zu einem Beispielspiel gemacht. Ich verlinke das wie alle anderen Quellen wie gewohnt in den Shownotes im Beitrag zur Magazinfolge auf www.gamespodcast.de. Und wenn wir schon beim Thema Steam sind. Valve schränkt Gruppeneinladungssystem ein. Wie schon gesagt, die User von Steam loten stets die Grenzen des Möglichen und Erlaubten aus und Spammer haben genau das mit Steams Gruppeneinladungssystem getan, indem sie es mittels Bots zum massenhaften Versenden von Spam benutzten. Valve führt deswegen ein neues System an, bei dem es nun drei mögliche Gruppen gibt: offene, eingeschränkte und geschlossene. Einladungsspam wird dadurch ein Riegel vorgeschoben, dass man nur noch von Freunden eingeladen werden kann. Valve verspricht außerdem, bereits versendeten Einladungsspam zu löschen und in den kommenden Wochen all jene Gruppen ausfindig zu machen, die von Spammern genutzt wurden, um Steam-User auf unseriöse Webseiten wie etwa Counter-Strike-Glücksspielportale zu locken. Spaß mit Zahlen. Bevor wir die heutige Folge wie gewohnt mit den wichtigsten Release-Terminen der kommenden Wochen abschließen, will ich mal wieder auf ein paar Zahlen, naja, zumindest eine Rangliste schauen. Konkret sind es diesmal die erfolgreichsten Spiele in Großbritannien in der Woche vom 24. bis 30. Juli. Die Infos stammen vom britischen Branchenmagazin MCV und an der ersten Stelle steht in dieser ansonsten eigentlich recht unauffälligen Verkaufswoche Crash Bandicoot in seiner Remastered-Version namens Ensane Trilogy für die PS4. Und das gelang dem Spiel bereits das vierte Mal in Folge. Großbritannien liebt dieses Spiel, warum auch immer. Auf Platz 2 der neueste Ableger von Nintendos Mehrspieler-Shooter-Reihe Splatoon 2 für die Switch. Die Bronzeplatzierung sichert sich GTA 5, danach kommt Fallout 4 und auf Platz 5 die 2016er Version von Doom. Auf der 6 immer noch Bethesda mit Dishonored 2, auf der 7 Nintendos 3DS-Rollenspiel Miitopia, auf der 8 etwas sehr Britisches, Rugby League Live 4, auf der 9 immer noch Sport, FIFA 17 und auf Platz 10 Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands. Die ganzen Bethesda-Spiele sind übrigens aufgrund eines Bundle-Deals in den Charts gelandet und boah, ich kann immer noch nicht verstehen, was die Briten an Crash Bandicoot so toll finden. Aber naja, ich finde, das waren jetzt gar nicht mal so viele Zahlen, drum hier schnell noch zwei kleine News mit einigen Zahlen zu einigen sehr beliebten Spielen. Take-Two mit guten Quartalszahlen, GTA Online sei Dank. Im kürzlich veröffentlichten Geschäftsbericht für das erste Quartal des neuen Geschäftsjahres, wir erinnern uns, weil die Spielebranche saisonal ist, beginnen die Geschäftsjahre der meisten Firmen mitten im Jahr, nicht am 1. Januar, freut sich Take-Two über gute Zahlen. Der Umsatz stieg um 34% auf 418 Millionen Dollar, auch das Einkommen des Publishers stieg. Der Laden macht Gewinn. Und im Quartalsbericht lesen wir, dass dieses Ergebnis den guten Verkäufen von NBA 2K17 und vor allen Dingen Rockstar Games GTA 5 und dessen Online-Komponente GTA Online zu verdanken ist. Insbesondere GTA Online ist dafür verantwortlich, dass fast zwei Drittel des deutlich gestiegenen Digitalumsatzes von 268 Millionen Dollar durch Microtransactions, Add-ons und Premium-Währungen erwirtschaftet wurde. GTA 5 und vor allem sein Online-Modus sind aktuell gewinnträchtiger als viele brandneue AAA-Spiele. Kein Wunder also, dass Take-Two im Quartalsbericht angibt, GTA 5 und GTA Online länger als geplant am Leben zu erhalten. Ist auch nicht verwunderlich, weil Red Dead Redemption 2 verschoben wurde. Außerdem rechnet man damit, dass das Fiskaljahr 2018-2019 zum Rekordjahr werden wird, weil dann Red Dead Redemption 2 sowie Red Dead Redemption Online erscheinen. Außerdem erwartet uns dann ein neuer Vertreter von einer von 2Ks größten Franchises. Und wenn die nicht Borderlands 3 meinen, dann nee, die meinen Borderlands 3. Ich fresse einen Besen, wenn sie nicht Borderlands 3 meinen. Einen Schokoladenbesen. PlayerUnknown's Battlegrounds ist meistgespieltes Nicht-Valve-Spiel bei Steam. Die Early Access Battle Royale Sandbox PlayerUnknown's Battleground hat es geschafft, Es ist das meistgespielte Steam-Spiel, das nicht von Valve stammt. Am 30. August wurde es von 481.291 Spielern gleichzeitig gespielt. Mehr als GTA 5 jemals schaffte und mehr als der vorherige Platz 3 Fallout 4 schaffte, das im November 2015 auf etwa 470 Millionen User kam. Über PlayerUnknown's Battleground thronen nur noch Counter-Strike GO mit einem Peak von 850 Millionen sowie der Juggernaut Dota 2 mit fast 1,3 Millionen Spielern gleichzeitig. Beide Plätze sind für Battlegrounds, das sich laut Steam Spy etwa 6 Millionen Mal verkaufte, aber noch in weiter Ferne. Die vielen aktiven Spieler sind dennoch ein sensationelles Ergebnis und unterstreichen den durchschlagenden Erfolg des Spiels. So, nun haben wir das Magazin aber wirklich fast geschafft. Wie gewohnt jetzt noch ein Blick auf die wichtigsten Releases der kommenden Wochen. Wie immer ohne Gewähr für die Richtigkeit der Angaben oder die Qualität der Spiele. Man weiß ja nie. Und da stelle ich fest, so langsam hat das mit dem Sommerloch ein Ende. In den kommenden Wochen mag kein Blockbuster erscheinen, doch viele, viele interessante Titel sind dabei. Los geht's am 8. August mit dem Release von Hellblade: Senua's Sacrifice für PC und PS4. Dieses Spiel schlägt, weil dessen Heldin im Spielverlauf allerlei Wahnvorstellungen erleidet, einen deutlich ernsteren Ton an als die bisherigen Titel vom Entwickler Ninja Theory. Den kennt man von Heavenly Sword, Enslaved, Odyssey to the West und ihrem Devil May Cry Remake. Am gleichen Tag erscheint auch Cliff Bleszinskis neue Mehrspieler-Shooter Lawbreakers, und zwar für PC und PS4. Die auf E-Sport getrimmte Action ist sehr flott, fordert Skill und findet auf Maps statt, wo hier und da die Schwerkraft kaputt ist. Und das dritte Spiel, das am 8. August erscheint, Cinemora EX, eine aufgebohrte Version des 2012 erschienenen Bullet Hell Shooters mit besseren Grafikoptionen, mehr Modi und einem neuen Renderer. Das ist ultra nischig, kommt dann aber dafür gleich für alle Plattformen, also PC, PS4, Xbox One und sogar Nintendo Switch. Am 11. August dann kommt das Strategiespiel Sudden Strike 4 für den PC und die PS4. Das ist spannend für all jene, die ihre Weltkriegsstrategie gern komplex mögen. Am 15. August kommt dann gleich ein ganzer Schwung Spiele in den Handel, etwa Daedalic's Adventure zum Ken Follett-Roman Die Säulen der Erde. Genauer gesagt, dann erscheint die Episode 1 von 3 für PS4, Xbox One und PC. Und das Ding ist als Heft-Vollversion eh schon im Handel. Herrje, wir haben es sogar schon gespielt und fanden es eher schnarchig, mehr dazu in der entsprechenden Wertschätzung. Spannender könnte da Nidhogg 2 sein, ein schrulliges kleines Duellspiel, das nur im lokalen Mehrspieler so richtig seinen Reiz entfaltet. Teil 1 könnte man als Klassiker bezeichnen, Teil 2 setzt auf einen brandneuen 16-Bit-Grafikstil, ja, 16-Bit, und kommt für PC und PS4. Am 15. August erscheint dann auch noch Observer, oder genauer gesagt, größer als Zeichen, Observer Unterstrich. Das ist so ein Indie-Cyberpunk-Ego-Abenteuer-Walking-Simulator-Krimi-Grusel-Ding. Und weil es von Bloober Team, dem Entwickler des feinen Gruselspiels Layers of Fear, stammt, könnte das ganz interessant sein. Kommt für PS4, PC und Xbox One. Dann hätten wir noch Sonic Mania, ein neues Oldschool 2D-Sonic-Spiel, an dem der Sonic-Superfan und Modder Christian Whitehead mitgearbeitet hat. Es erscheint für PC, Xbox One, PS4 und Switch. Und dann kommt auch noch das wunderbare Indie-Rollenspiel Undertale für die PS4 und PS Vita raus. Ach, eigentlich ist es eher eine wunderbar charmante Spielerfahrung als Rollenspiel verkleidet. Und wer es noch nicht kennt, der sollte es sich unbedingt mal ansehen. Es quillt über vor Charme. Okay, wir sind immer noch beim 15. August. Letztes Spiel, Cities Skylines für die PS4. Städte bauen, Straßen planen, nun auch auf der Sony-Konsole. Und damit wäre der 15.8. endlich abgehakt. Am 18. gibt es dann nur noch zwei erwähnenswerte Titel. Zum einen ist das Agents of Mayhem, das neue Open-World-Spiel der Saints Row und Red Faction-Entwickler Volition. Es ist ein eher farbenfrohes Actionspiel mit dem Fokus auf diverse Helden mit sehr unterschiedlichen Stärken, zwischen denen man im Missionsverlauf jederzeit munter hin und her wechseln kann. Und dann erscheint am 18.8. auch noch das famose Rhythmusspiel Thumper für die Xbox One. Auf PC und PS4 ist es bereits erschienen. Puh, und das war es mit den Releases, das war es mit dem Magazin und das war es auch für mich. Ich kündige! Nein, halt, ich meine, ich verabschiede mich in den Urlaub. Also nicht wundern, wenn die nächste Woche der Stange-Anteil bei den Podcasts sinkt. Und bis zur nächsten Magazinfolge bin ich dann auch wieder zurück. Also, bis dahin, eine schöne Zeit. Danke fürs Zuhören. Danke für die Unterstützung bei Patreon. Man hört sich.